dieser Abstimmung geht es einmal um die Verlängerung des bisherigen Mandates. Das heißt, nach den Anschlägen in Paris hat Deutschland sich bereit erklärt, mit einem deutschen Kriegsschiff die französische Flotte zu begleiten, als Begleitschutz. Es geht darum auch vor allem jetzt neu, dass AWACS-Flugzeuge, zu denen etwa ein Drittel deutsches Personal gehört, beschlossen werden sollen. Das ist die Erweiterung sozusagen des bisherigen Mandates. Weiterhin waren bis jetzt ja schon auch die Unterstützung und Ausbildung von Peschmerga-Kämpfern, die den IS attackieren sollen, mit deutscher Unterstützung auf der Agenda. Und auch das ist jetzt wieder das Hauptthema. Es geht letztendlich um die deutsche Kriegsbeteiligung gegen den IS. So ist es zumindest im Antrag, den die Bundesregierung vorgelegt hat, thematisiert. Um auf das Neue zu kommen, was nicht im Antrag steht, aber wichtig zu wissen ist, die AWACS-Flugzeuge haben eine Doppelfunktion. Sie können einen sehr großen Luftraum aufklären, wahrnehmen, wer sich dort wohin bewegt, und werden damit künftig auch die russischen und die syrischen Maschinen erfassen können. Das Auswärtige Amt war zunächst gegen diesen Plan. Warum Frau von der Leyen und auch andere Kräfte einen Kompromiss versuchten, indem sie gesagt haben, diese AWACS-Flugzeuge sollen nur über NATO-Territorium, über dem Gebiet der Türkei fliegen. Allerdings, wenn man weiß, dass diese in der Lage sind, weit nach Syrien reinzuschauen, werden sie gar nicht anders können, als auch die russischen Maschinen dort wahrzunehmen, zu erfassen und vor allem auch den neu im Mittelmeer kreuzenden einzigen russischen Flugzeugträger, den die russische Regierung dorthin beordert hat. Und die ganz große Gefahr, die mit diesem Beschluss jetzt am Donnerstag gegeben ist, die sehe ich darin, dass im Falle einer Eskalation, und wir hatten vor 14 Tagen etwa die Situation, dass eine russische und eine amerikanische Kampfmaschine, eine Jet, sich sehr nahe gekommen waren, dass in einer solchen Situation diese AWACS-Maschinen auch eine Feuerleitfunktion bekommen können. Das heißt, dass die deutschen Piloten dann nicht nur Aufklärung machen würden, was an sich schon hochproblematisch ist, weil diese der Bombardierung später dient, sondern dass diese AWACS-Maschinen auch direkt sozusagen die Feuerleitzentralen für die Bombardierungsbefehle würden. Und in dem Fall wäre die Schwelle zum offensiven Krieg führen überschritten und damit die Möglichkeit eines Krieges zwischen der NATO und Russland. Im jetzigen Antrag steht ausdrücklich drin, dass dieses nicht geplant ist, aber wenn ein solcher Eskalationsfall eintritt und die Geschichte zeigt genügend, dass Irrationalitäten passieren, dass Unfälle passieren, dann kann ich im Moment zumindest die Frage stellen, wird der Bundestag dann erneut zusammengerufen oder werden deutsche Soldaten dann auch aktiv an einer Offensivhandlung deutsches Militär zum Beispiel jetzt gegen Russland eingesetzt?
Also das heißt, um das nochmal ganz kurz zu sagen, offiziell geht es jetzt bei diesem Mandat nach wie vor um den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Das Einsatzgebiet ist auch entweder NATO-Luftraum oder internationaler Luftraum. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, es wird auch deutlich Kante gezeigt gegen Russland. Also man schlittert da nicht so einen Konflikt hinein, sondern man nimmt das ganz bewusst in Kauf jetzt. Habe ich das richtig verstanden von NATO-Seite her?
Zumindest, wenn man das Gesamtbild sieht, ist das so. Wir haben ja im Nahen und Mittleren Osten eine Situation, dass dort ein Machtvakuum entstanden ist, dadurch, dass die USA die Kriege in Irak und Afghanistan verloren haben, zusammen mit Großbritannien und anderen NATO-Staaten. Und dass allein schon aufgrund der hohen Verschuldung von über 17 Billionen es ein Wahnsinn wäre, erneut mit Bodentruppen in Syrien zu intervenieren. Das dürfte auch der Grund gewesen sein, warum Barack Obama trotz Giftgasangriffes und der Rhetorik einer roten Linie, die er darin gesehen hat, nicht mit Bodentruppen in Syrien interveniert hat. In dieses Vakuum, was dadurch entstanden ist, ist Russland hineingestoßen, aber auch andere regionalen Mächte wie Iran, wie Saudi-Arabien, Katar, die Hisbollah aus dem Libanon Und was wir im Moment in Syrien haben, ist ja einmal ein Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien um die Vorherrschaft in der Region, aber auch die Frage, wie füllt sich dieses Machtvakuum, was die USA dort hinterlassen haben, aufgrund ihrer Unfähigkeit zur Führung von weiteren Kriegen mit Bodentruppen. Russland wäre nie in der Lage gewesen, bei einem starken Amerika das zu tun, was Russland gemacht hat in den letzten Jahren. Auf der großen Bühne ist ja natürlich auch zu sehen, dass die NATO beschlossen hat, im Baltikum Panzer zu stationieren, auch wenn das in der Größenordnung von 2000 nicht ein Potenzial ist, mit dem man nach Russland einmarschieren kann, so ist es dennoch eine Nadelstichpolitik, wo deutlich gemacht wird, auch deutsche Kampfpanzer stehen im Baltikum 150 Kilometer von Leningrad entfernt. Ich frage mich oft, ist die politische Klasse unfähig geworden, wahrzunehmen, was sie mit ihrem Handeln jeweils auf der anderen Seite ausrichtet, welche Ängste dort wahrgenommen werden, aufgrund gerade der deutschen Geschichte mit Russland, und werden wir in einer solchen Situation noch einmal die Rückkehr zur Vernunft bekommen? Jetzt haben gestern britische Meldungen berichtet, auch der Independent, heute hat der Fokus nachgezogen, dass die NATO, weil sie von 300.000 russischen Soldaten ausgeht, die sich an der Nahtstelle sozusagen zwischen den NATO-Staaten im neuen, früheren Warschauer Pakt und Russland befinden, dass auch die NATO 300.000 Soldaten mobilisieren möchte. Und der harte Fakt hinter allen Meldungen ist, dass tatsächlich die Mobilisierungszeit von 6 Monaten auf 2 Monate verkürzt werden soll. Auch das ist ein Schritt für mich in Richtung Eskalation. Die Stiftung Wissenschaft und Politik hat vor kurzem geschrieben, dass auch auf der atomaren Ebene die Gefahren zugenommen haben. Und vor all diesem Hintergrund ist für mich die große Frage, wird es der internationalen Politik gelingen, einen Deeskalationskurs zu fahren? Wird zum Beispiel die Lavrov-Kerry-Vereinbarung vom September noch einmal hervorgeholt, wo man eigentlich sich in Syrien auf einen Waffenstillstand vereinbart hat, mit Zugang zu Verwundeten, zu denen, die eingeschlossen sind, Verstärkung des humanitären Bedarfs, das Hinbringen zu den rund 1 Million Hungernden? All das wäre jetzt eigentlich notwendig. Stattdessen erlebe ich im Moment sehr viel Säbelrasseln.
Jetzt haben Sie ja kurz erwähnt, dass das Auswärtige Amt Bedenken hatte bei der Verlängerung des Mandats. Das ist jetzt aber scheinbar ausgeräumt. Wie ist denn so die Stimmungslage in den Bundestagsfraktionen? Werden CDU, CSU und SPD diesen Beschluss einfach durchwinken am Donnerstag?
Etliche Friedensorganisationen in Deutschland haben eine Kampagne gegründet, Macht Frieden, speziell zu Syrien. Und haben in den letzten Tagen und Wochen auch mobilisiert, an sehr viele Bundestagsabgeordnete geschrieben, am Donnerstag um 15 Uhr im Deutschen Bundestag mit Nein zu stimmen. Bei der ersten Abstimmung waren 28 SPD-Abgeordnete gegen den deutschen Einsatz in Syrien, also damals Fregatte, Tornados zur Luftaufklärung, die auch jetzt wieder zur Verlängerung anstehen. Und das waren nicht die sonst üblich gegen solche Einsätze sind. Und ich gehe davon aus, dass aufgrund der jetzig zugespitzten Lage, auch der Tatsache, dass diese Soldaten ja in Incirlik in der Türkei bei einem NATO-Partner stationiert werden sollen, von wo aus die AWACS starten werden, von wo aus auch die deutschen Tornados starten, in einem NATO-Land, was die gesamte Opposition verhaften hat lassen, die beiden HDP-Vorsitzenden Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas sind im Gefängnis, aber auch Cumhuriyet, die verbliebene Oppositionszeitung, die wichtigste, die es noch gab. Und wenn man sich die Pläne anschaut, die Präsident Erdogan mit seinem Präsidialsystem hat, er möchte Oberbefehlshaber des Militärs und Regierungschef in einer Person sein. Er wird den obersten Generalstaatsanwalt bestellen, alle obersten Richter. Das heißt, er ist eine Machtfülle, dass man mit Fug und Recht inzwischen von diktatorischen Verhältnissen in der Türkei sprechen kann. Und in einem solchen Land jetzt deutsche Truppen zu stationieren, um mit diesem Land, was diktatorische Verhältnisse bekommen hat, zu kooperieren, das halte ich persönlich so politisch unverantwortlich. Es gibt etliche Bundestagsabgeordneten in allen Fraktionen. Die Linke wird, soweit ich überblicken kann, geschlossen gegen den Antrag sich stellen. Und es gibt aber weit über die Linken und auch etliche bei den Grünen hinaus Abgeordnete, die sagen, das Wenigste, was wir jetzt in dieser zugespitzten Lage der letzten Tage bräuchten, wäre ein Moratorium. Das heißt, ich rechne damit, dass einige Abgeordnete auch noch einmal den Antrag stellen werden, die ganze Entscheidung zu vertagen, bevor man über eine solch weitreichende Entscheidung jetzt sehr schnell entscheidet und möglicherweise eine Fehlentscheidung trifft.
Noch eine Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Bekommt eigentlich die türkische Armeeführung auch die Aufklärungsdaten, die von den Airbags-Flügen herkommen? Die könnten ja dann gegebenenfalls gegen die Kurden eingesetzt werden.
In den einschlägigen Presseberichten, die es zu diesem Thema gibt, ist immer wieder darüber gesprochen worden, dass auch diese Daten der Türkei zur Verfügung gestellt werden. Ob darauf allerdings auch PKK-Stellungen sind, die dann anschließend von der türkischen Regierung bombardiert werden, das entzieht sich meiner Kenntnis. Da wir uns bei diesen Aussagen im spekulativen Bereich bewegen würden, möchte ich darüber keine konkreten Aussagen machen, solange ich nicht hieb- und stichfeste Belege habe.